Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer hier bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol zu unserer Sendereihe Credo, der Glaube der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis und ich darf Sie am heutigen Abend durch unsere Sendung begleiten. Wir setzen heute unsere Reihe zur Kindheitsgeschichte nach Matthäus fort. Es folgt der dritte Teil unserer insgesamt sechsteiligen Reihe zu diesem Thema, die Kindheitsgeschichte Jesu nach dem Matthäusevangelium. Und wir freuen uns, dass uns auch heute dazu der Neutestamentler Professor Dr. Michael Krämer von den Salesianern in Benediktbeuern zugeschaltet ist und ausführlich mit uns die Texte der Kindheitsgeschichte nach dem Matthäusevangelium analysieren und befragen wird. Grüß Gott, Professor Krämer.
Ja, grüß Gott, Sie und alle Hörerinnen und Hörer.
Wie in den vergangenen Sendungen auch, ist uns heute Ihr Co-Referent noch zugeschaltet, Herr Peter Heine, mit dem Sie sich im Vortrag abwechseln werden. Auch Ihnen grüß Gott und guten Abend, Herr Heine.
Ja, guten Abend, grüß Gott.
In den ersten beiden Vorträgen haben wir ausführlich betrachtet, welche Schwierigkeiten bei der Lektüre der Kindheitsgeschichte auftauchen und welche Argumente vorgebracht wurden und werden, um diese Schwierigkeiten zu lösen. Heute nun werden wir beginnen, detailliert die Texte im Einzelnen zu erörtern und nach eben jenen Argumentationen hin abzufragen. Nun sind wir aber zunächst gespannt auf Ihre Ausführungen und Ihren Vortrag. Bitte, Professor Krämer.
Ich grüße Sie noch einmal, meine lieben Hörerinnen und Hörer, zu diesem heutigen Abend. Es ist schon angekündigt worden, wir kommen jetzt langsam zur Sache. Die ersten zwei Vorträge, die ich gehalten habe, waren Vorbereitungen, aber notwendige Vorbereitungen. Im ersten Vortrag zeigte ich, welchen Schwierigkeiten man zu allen Zeiten in der Kindheitsgeschichte nach Matthäus begegnet ist. Kein Zeitabschnitt der Kirchengeschichte ist davon verschont geblieben. Am schwierigsten erweisen sich die Probleme für die historisch-kritische Exegese unserer Zeit. Ihre Ergebnisse sehen in dieser Geschichte keine historischen Ereignisse, sondern nur Literatur, die auf wenigen bekannten Tatsachen beruht. Außerdem kann sie im Rahmen der sogenannten Ouvertüre, Einführung zum Evangelium, für die Kindheitsgeschichte keine eigenständige Aussageabsicht feststellen. Das ist für das kirchliche, gläubige Verständnis ein verheerendes Ergebnis. Im zweiten Vortrag zeigte ich einen Weg, diese Schwierigkeiten zu überwinden, die eigentlich die Folge der Erklärung der Entstehungsgeschichte der synoptischen Evangelien nach der sogenannten Zwei-Quellen-Theorie sind. Lässt man die älteste und unwidersprochene kirchliche Überlieferung gelten, nach der nicht das Markus-Evangelium, sondern das Matthäus-Evangelium das erste und älteste Evangelium ist, und wendet man auf die Analyse der Texte das Grundgesetz des menschlichen Redens an, nämlich, dass wer redet, nur in eine Situation spricht und nicht in mehrere, die nicht gleichzeitig existieren, dass er zu einem Publikum spricht, das in derselben Situation lebt und dass er Fragen behandelt, die in dieser Situation aktuell sind, dann zeigt der Text des Matthäusevangeliums überraschenderweise Aussageabsichten, die in vier unterschiedliche Situationen der wachsenden judenchristlichen Gemeinden sprechen, die genau den Entwicklungssituationen der Urkirche vom Anfang an bis zur Bildung der Großkirche nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels entsprechen. Die erste Schicht dieser Texte spiegelt die Situation, in der die Christen noch eng mit Israel zusammenleben und sich bemühen, ganz Israel für den Jesus-Messias zu gewinnen. Dieser Situation entsprechen die Texte, die alle drei synoptischen Evangelien gemeinsam haben und in derselben Abfolge. Dieser Text entspricht der ersten Stufe und bildet das Urevangelium. Es ist fast identisch mit dem Inhalt des Markus-Evangeliums, das eigentlich eine Version des Urevangeliums darstellt, das für Heidenchristen angepasst worden ist. In diesem Urevangelium konnte eine Kindheitsgeschichte Jesu überhaupt keinen Platz finden, denn die Juden von der Kindheitsgeschichte des Messias zu sprechen, wäre ein Argument gegen und nicht für Jesus gewesen,
da man nach der allgemeinen Überzeugung von der Kindheit des Messias nichts wissen konnte.
Da es aber den Jesusgläubigen nicht gelungen ist, Israel für den Glauben an den Jesus-Messias zu gewinnen, ist sehr bald eine neue Situation eingetreten, in der man die Messianität Jesu gegen Argumente, die gegen ihn zu sprechen scheinen, verteidigen musste. In dieser Situation entsteht die Kindheitsgeschichte als Widerlegung der Einwände gegen Jesus, weil man seine Kindheit kannte, da er allen bekannt in Nazareth aufgewachsen ist. Mit vielen anderen Argumenten nimmt man zu dieser Zeit auch die Kindheitsgeschichte in das Evangelium auf. Diese Kindheitsgeschichte will nichts aus der Kindheit Jesu erzählen, sondern nutzt diese Ereignisse aus seiner Kindheit, um nachzuweisen, dass er trotz dieses entgegenstehenden Anscheins der Messias ist. Heute wollen wir nun nach einer kleinen Verschnaufspause die Texte befragen, ob sie denn tatsächlich einer solchen Aussageabsicht entsprechen. Das erste Argument, das wir befragen, lautet: Jesus ist der Messias, allem entgegenstehenden Anschein zum Trotz. Erster Punkt. Unterpunkt 1. In Bethlehem geboren, ist er nach Gottes Anordnung und gemäß der Schrift in Nazareth aufgewachsen. Dass diese Behauptung die Aussageabsicht des zweiten Teiles der Kindheitsgeschichte ist, braucht nicht breit nachgewiesen zu werden. Das erkennt jeder Leser auf den ersten Blick. An der Geschichte der Weisen aus dem Morgenland soll gezeigt werden, es ist offiziell festgestellt worden, dass gemäß der Schrift der neugeborene König der Juden nach den Worten des Propheten Micha, Kapitel 5, Vers 1 und 3, in Bethlehem geboren wird. Dort haben die Weisen ihn auch gefunden.
Was sich danach ereignet hat, von der Flucht nach Ägypten bis zur Niederlassung in Nazareth, davon hat Josef nichts auf eigene Initiative unternommen, sondern hat immer nur nach dem ausdrücklichen Befehl Gottes durch einen Engel gehandelt. Und der Verfasser der Kindheitsgeschichte hat nach jedem Ereignis hinzugefügt, dass dieses Ereignis durch die Propheten angesagt worden ist. Auch der Kindermord ist vorausgesehen, wenn er auch nicht die Absicht Gottes gewesen ist. Der Verfasser der Kindheitsgeschichte hebt das dadurch hervor, dass er nicht sagt: Denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, wie bei allen anderen Ereignissen, sondern dann erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten gesagt hat.
Der zweite Unterpunkt 1.2 lautet: Sein Stammbaum weist ihn als den Messias aus. Der Stammbaum Jesu durchzieht die ganze Heilsgeschichte Israels von Abraham über David bis zum Messias. Schon im ersten Satz sagt der Verfasser dieses Stammbaumes, dass es um den Stammbaum des Jesus-Messias geht. Noch stärker betont er das, wenn er am Schluss nicht sagt, von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Jesus, sondern bis zu Christus sind es 14 Generationen. Natürlich ist es der Stammbaum Jesu, der Christus ist. Und an diesem Stammbaum kann man erkennen, dass er der Christus sein muss und kein anderer es sein kann. Das betont er mit dem Rückblick auf den Stammbaum in Vers 17. Dieser lautet: Im Ganzen sind es also von Abraham bis David 14 Generationen. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft 14 Generationen. Und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus 14 Generationen. Dieser Stammbaum deckt also die drei großen Epochen der Geschichte Israels gleichmäßig mit je 14 Generationen ab. Eine wichtige Aussage. Die Linie des Christusstammbaumes aus judenchristlicher Sicht beginnt mit Abraham, dem Stammvater des Gottesvolkes, und führt über den König David als den bedeutendsten König aus Gottes Gnaden und über die babylonische Gefangenschaft, den entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte Israels, zu Christus.
David ist zugesagt worden, dass sein Thron Bestand haben wird für immer. Jesaja hat später prophezeit, dass der Stamm der davidischen Dynastie zwar gefällt, die Dynastie entthront werden wird, aber aus seinem Stumpf wird der Messias wie ein Reis hervorgehen. Und Micha hat prophezeit, dass er in Bethlehem geboren wird. Der Messias ist daher Sohn Davids, Sohn Abrahams. Dadurch ist zugleich angedeutet, dass seine Abstammung durch die Mitte der bedeutendsten Familien des Gottesvolkes läuft. Von Abraham über David bis zum Messias. In der Tat sind alle diese Personen, die im Stammbaum genannt werden, in der Geschichte des Gottesvolkes in der Heiligen Schrift genannt. Erst in der vierten Generation nach der babylonischen Gefangenschaft verlieren sich die Namen ins Unbekannte. Für einen Leser des Evangeliums zur damaligen Zeit war diese Aufzählung der Generationen nicht ein Hinzeug de Kunz, an der ein gläubiger Mensch kein Interesse haben kann. Es war eine Genealogie, die in der Abfolge ihrer Generationsglieder beim Leser die ganze Dramatik der Geschichte Gottes mit seinem Volk, mit allen seinen Licht- und Schattenseiten wach werden ließ. Um diese Geschichte und um den Zusammenhang des Messias mit dieser Geschichte ging es dem, der den Stammbaum so verfasst hat, wie wir ihn in Matthäus Evangelium lesen. Er selbst macht zusätzlich darauf aufmerksam, indem er zum Schluss mit Genugtuung feststellt, dass dieser Stammbaum die drei großen Abschnitte der Geschichte des Gottesvolkes von Abraham bis David, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft und von der babylonischen Gefangenschaft bis zum Messias mit jeweils 14 Generationen abdeckt, das heißt mit 2 mal 7 Generationen. Die doppelte Zahl von 7, Symbol des Vollendeten und des Ganzen. Mit anderen Worten, dieser Stammbaum, der sich durch die Mitte des Gottesvolkes zieht, deckt sich mit der Geschichte des Volkes in einer nicht mehr zu überbietenden Vollkommenheit. Ein solcher Stammbaum kann nur der Stammbaum des Messias sein. Wo gibt es noch einen anderen Menschen in Israel, der einen solchen Stammbaum aufweisen könnte wie Jesus? Also muss er der Messias sein. Wer das nicht begreift, der ist bei offenen Augen blind. Der versteht die Geschichte nicht mehr im Sinne der messianischen Verheißung zu deuten, sagt er damit denen, die die Messianität Jesu bestreiten.
Punkt 2, die Frage, wie kommt Jesus zu diesem Stammbaum über Josef? Die eintönige Aufzählung X zeugte Y wird auffällig bei der Abstammungsübertragung von Josef auf Jesus unterbrochen. Es wird nicht gesagt, Josef, der Mann Marias, zeugte Jesus, sondern umständlicher. Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von ihr wurde Jesus geboren, der Christus genannt wird. Vers 16. Die abweichende Abstammungsübertragung von Josef auf Jesus verlangt nach einer näheren Erklärung. Diese liefert der Schöpfer des Stammbaumes gleich nach, wenn er sagt, mit der Abstammung Jesu Christi verhält es sich so. Vers 18.
Die Überschrift zu diesem Nachtrag zum Stammbaum Jesu lautet in unseren Übersetzungen allgemein die Geburt Jesu Christi. Der folgende Text spricht aber eigentlich nicht über die Geburt Jesu, davon spricht das Lukas-Evangelium, sondern über die Komplikationen, die wegen der jungfräulichen Empfängnis Jesu für Josef, seinen Vater, entstanden sind. Folglich versteht man diesen Text als eine Aufklärung des Josef über die jungfräuliche Empfängnis und auf diesem Umweg als Verteidigung der Jungfrauengeburt Jesu. Dem Verständnis entsprechend setzt man als Überschrift statt die Abstammung Jesu, die Geburt Jesu und beginnt die Erklärung mit dem Satz, mit der Geburt Jesu Christi verhält es sich so. Das heißt, die Empfängnis geschah nicht durch einen Ehebruch, welche Vermutung man Josef unterstellt, sondern durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und die ganze Geschichte läuft dahin hinaus, dass Josef über seinen Irrtum aufgeklärt wird. Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Jetzt ist alles wieder in Ordnung und die Ereignisse nehmen ihren richtigen Weg.
Ist das tatsächlich die Absicht dessen, der diesen Nachtrag zum Stammbaum geschrieben hat? Das wollen wir hinterfragen. Im Stammbaum, wo die Rede von der Geburt Jesu ist, wird zwar die Empfängnis des Messias aus der Kraft des Heiligen Geistes vorausgesetzt, nicht aber angesprochen. Worum es dort geht, ist die Abstammung Jesu von Josef, die so umständlich beschrieben wird, weil Josef nicht der natürliche Vater Jesu ist. Wäre vorausgesetzt, dass er das ist, hätte es wie üblich geheißen, Jakob war der Vater von Josef, Josef der Vater von Jesus, der Christus genannt wird. Zur jungfräulichen Empfängnis ist vorweg zu bemerken, die Tatsache der Jungfrauengeburt Jesu aus seiner Mutter muss in den Christengemeinden bekannt gewesen sein, noch bevor der Stammbaum entstanden ist. Zudem ist dieser Umstand für den Beweis der Messianität Jesu, um die es hier geht, kein Vorteil, sondern bringt eine riesige Schwierigkeit mit sich. Dass der Messias jungfräulich geboren werden sollte, war der jüdischen Tradition total unbekannt. Aus keiner Stelle der Schrift noch aus irgendeiner Äußerung eines Rabbi haben sie etwas in diese Richtung entnommen. Sie werden sagen, da ist doch die klare Prophezeiung des Jesaja. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen und einen Sohn gebären und ihm den Namen Immanuel geben. Jesaja Kapitel 7, Vers 14. Da hätten sie doch das entnehmen können, so wie es auch der Verfasser der Kindheitsgeschichte entnommen hat. Über dieses Problem werden wir in einem eigenen Vortrag ausführlich hören. Bei dieser Sachlage hinsichtlich der Geburt des Messias hätten die Christen überhaupt keinen Grund gehabt, eine Jungfrauengeburt für Jesus zu erfinden, die ihnen nur große Schwierigkeiten bereiten musste für den Nachweis seiner davidischen Abstammung, ohne die ihn niemand als Messias anerkannt hätte.
Nicht um die Bezeugung der jungfräulichen Geburt des Jesus-Messias geht es in diesem Nachtrag zum Stammbaum, sondern um die Rechtfertigung seiner Abstammung von Josef, dem Sohn Davids, obwohl er nicht sein natürlicher Vater ist. Dass die Überschrift »Die Geburt Jesu« in der Einheitsübersetzung an der Aussageabsicht dieses Textes vorbeigeht, ist schon daran offensichtlich, dass von der Geburt nicht gesprochen wird und dass nicht Maria die Hauptperson ist, um die es geht, sondern Josef. Es geht um die Schwierigkeit für Josef, Maria unter den gegebenen Umständen als seine Frau zu sich zu nehmen. Würde er sie entlassen, wäre die davidische Abstammung Jesu gefährdet.
Der Text beginnt auch in der griechischen Sprache des Textes mit den Worten: Mit der Genesis Jesu Christi verhält es sich so, Vers 18. Also mit der Genesis Jesu Christi verhält es sich so. Das Wort Genesis, das in der deutschen Übersetzung in unserer Bibel üblicherweise hier mit die Geburt übersetzt wird, ist aber dasselbe wie oben am Anfang des Stammbaumes, wo es in der Zusammensetzung mit dem Wort Buch, Biblos Genesios, lautet und sachgerecht mit Stammbaum übersetzt wird, dort auch so übersetzt wurde. Wörtlich übersetzt würde es dann heißen, Abstammungsurkunde Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Folglich beginnt er den erklärenden Nachtrag zur Abstammung Jesu von Josef mit den Worten, mit der Abstammung Jesu Christi verhält es sich so. Nun der Text. Aus dem, was bisher gesagt worden ist, geht hervor, dass man den Text unter zwei unterschiedlichen Voraussetzungen oder zwei unterschiedlichen Erwartungen lesen kann. Diese Aussage ist eminent wichtig. Zwei unterschiedliche Gesichtspunkte. Unter der Voraussetzung, dass die jungfräuliche Empfängnis Jesu erklärt werden soll, oder unter der Voraussetzung, dass die Abstammung des jungfräulich empfangenen Jesus erklärt werden soll. Die erste Sichtweise wollen wir Verdachtshypothese nennen, da vorausgesetzt wird, Josef habe einen Verdacht auf einen Ehebruch seiner Verlobten geschöpft. Die zweite Sichtweise, Furchthypothese, bei der vorausgesetzt wird, dass Josef um die Empfängnis aus der Kraft des Heiligen Geistes wusste, aber sich deshalb fürchtete, ohne dazu von Gott bevollmächtigt zu sein, seine Verlobte als Frau heimzuführen.
Zuerst betrachten wir den Text unter der Voraussetzung der Verdachtshypothese. Unsere Übersetzungen gehen vom griechischen Text aus unter der Voraussetzung, dass hier gezeigt werden soll, dass Josef nicht der natürliche Vater Jesu sei. Unter dieser Voraussetzung übersetzt die Einheitsbibel den Text so. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt Gott mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus.
So verstanden zeigt der Text einige Unstimmigkeiten. Zuerst fällt auf, dass die ganze Szene sich in einer ziemlich profanen Atmosphäre abspielt. Maria vertraut sich in ihrer besonderen Lage ihrem Verlobten nicht an. Dieser schöpft den Verdacht auf Ehebruch, beschließt, seinen Verlobten aus der Ehe zu entlassen. Als gütiger Mensch will er sich nicht an ihr rächen und sie der Schande oder gar der Verurteilung aussetzen, sondern überlegt, wie er sich unauffällig von ihr trennen könnte. Bevor er den gefassten Entschluss ausführen konnte, wird er durch einen Engel im Traum aufgeklärt, dass das Kind seiner Braut aus der Kraft des Heiligen Geistes kommt. Jetzt ist er beruhigt und nimmt seine Frau zu sich, wartet aber in Ehrfurcht, bis sie ihren Sohn geboren hat, bevor er mit ihr einen ehelichen Geschlechtsverkehr aufnimmt. Versteht man den Text so, dann fällt nicht nur diese menschlich wohlverständliche, aber wenig fromme Atmosphäre auf, sondern auch noch einige Ungereimtheiten des Textes.
Einige Textteile tragen zu dieser Erklärung nichts bei, sie sind sprachlich überflüssig. So die Worte: Denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen, als Erklärung, warum er dem Sohn, den Maria gebären wird, den Namen Jesus geben soll. Ebenso wäre zur Entfaltung des Themas jungfräuliche Empfängnis nicht notwendig gewesen, aus der Prophetenstelle auch noch die Worte zu zitieren: Man wird ihm den Namen Immanuel geben, da der Engel ja angeordnet hat, ihm nicht den Namen Immanuel zu geben, sondern den Namen Jesus. Auch wäre in dieser Sicht nicht notwendig gewesen zu betonen, dass Josef ein Sohn Davids sei. Alle diese Einzelheiten hätten im Text fehlen können, ohne dass die Erzählung in ihrem Thema dadurch geschwächt worden wäre. Im Gegenteil, ohne diese Ausschweifungen wäre die Erzählabsicht, die jungfräuliche Empfängnis Marias zu erklären, eindringlicher erschienen. Davon kann man sich leicht überzeugen, wenn man den Text ohne diese Teile liest. Bei einem Schüleraufsatz hätte der Lehrer diese Details rot unterstrichen und dazu die Bemerkung gemacht: unnötige Abschweifung vom Thema.
Diese drei genannten Ungereimtheiten könnten von den meisten Lesern auch als nicht störend empfunden werden. Auffälliger sind dagegen folgende weitere Ungereimtheiten. Erstes, das Vorgehen Josefs hinsichtlich der Auflösung der Ehe mit Maria wird damit begründet, dass Josef ein Gerechter war und deshalb Maria nicht an den Pranger stellen, sie nicht in der Öffentlichkeit als Ehebrecherin brandmarken wollte. Liest man den Text nach der Verdachtshypothese, wird man das Verhalten Josefs nach jüdischer Mentalität unmöglich als das eines Gerechten bezeichnen können. Ein solches Verhalten entspricht keineswegs dem biblischen Sinn des Begriffs Gerechter. Ein Gerechter ist ein Mann, der das Gesetz Gottes treu befolgt. Nun sagt das Gesetz, dass eine Ehebrecherin nicht nur aus der Ehe entlassen werden, sondern auch mit dem Tod bestraft werden muss. Denken wir an die Szene mit der Ehebrecherin aus dem Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 1 bis 11. Man muss also bei der Unterstellung, Josef vermute einen Ehebruch, die Qualifizierung des Josefs als Gerechter abgeschwächt, als gütig, barmherzig, dahingehend deuten, dass er im Sinne des Neuen Testamentes aus Barmherzigkeit und Mitleid mit der Sünderin schonend umgehen will, nicht nach der Vorschrift des Gesetzes.
Punkt 2. Auch die Furcht, die Josef zugeschrieben wird, muss abgeschwächt verstanden werden. Aus den Worten des Engels geht hervor, dass Josef sich fürchtet, Maria als Frau zu sich zu nehmen. Diesen Ausdruck muss man natürlich abgeschwächt verstehen. Seine Furcht ist eigentlich keine Angst im wahren Sinne des Wortes, sondern ein Widerwille, sich von seiner Frau Hörner aufsetzen zu lassen.
Dritter Punkt. Weiter ist die Absicht, Maria geheim zu entlassen, ein unmögliches Vorhaben. Man kann das aus dieser Situation nur so verstehen, dass Josef es so unauffällig tun will wie möglich. Dann kann er aber seine Absicht, sie nicht öffentlich anzuprangern, nicht verwirklichen. Denn die Entlassung aus der Ehe ist ein öffentlicher Akt. Der Scheidungsbrief muss mindestens vor zwei Zeugen ausgehändigt werden. Und außerdem, wenn Maria das Kind gebären wird, stellt sich doch die Frage, woher das Kind, wenn Josef sie als Schwangere verstoßen hat. Dann ist sie nicht nur der Schande ausgesetzt, es besteht auch noch die Gefahr, dass man sie des Ehebruchs bezichtigt. Kein frommer Mann würde seine Verlobte, und Verlobte ist im jüdischen Sinne eine richtige Ehefrau, die dabei ist, ihm das erste Kind zu gebären, aus der Ehe zu entlassen. Es sei denn, er ist überzeugt, dass das Kind nicht von ihm ist. Dem muss nun der Sinn gegenübergestellt werden, der sich aus dem Text ergibt, wenn man ihn unter dem Gesichtspunkt der Furchthypothese liest, der Gesichtspunkt, der sich nach allem, was wir über die Aussageabsicht der Kindheitsgeschichte bis jetzt ermittelt haben, als der stimmigere erwies. Das müssen wir aber auf den nächsten Vortrag verschieben. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und das Zuhören.
Vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag, Pater Professor Krämer. Professor Krämer, wenn ich noch einmal kurz auf den Anfang Ihres Referates und den Stammbaum zurückkommen kann. Sie haben sehr eindrücklich von der besonderen theologischen Bedeutung dieses Stammbaumes gesprochen. Jetzt eine ganz naive Frage, woher hat denn Matthäus diesen Stammbaum?
Ich kann den Matthäus auch nicht fragen, wo er ihn hat. Ich kann nur lesen, dass er in seinem Evangelium so drinnen steht. Also jedenfalls hat er ihn nicht erfunden. Aber schon Paulus schreibt in seinem Brief an seinen Schüler Timotheus, dass es zur damaligen Zeit Diskussionen gegeben hat über den Stammbaum Jesu und dass sich nicht alle einig gewesen sind. Die Uneinigkeit, die kann also nur sich beziehen auf den letzten Abschnitt, aber das ist jetzt für unser Verständnis gar nicht von Bedeutung. Und für Matthäus war es wichtig, das, was ich ja betont habe, zu zeigen, dieser Stammbaum, den Jesus durch Josef hat, der zieht sich durch die Mitte des Gottesvolkes. Und zwar deckt es sich ab mit der Geschichte in seinen drei großen Abschnitten.
von Abraham bis David, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft, von der babylonischen Gefangenschaft bis auf Jesus. Und wer einen solchen Stammbaum hat und zwar diese Abschnitte mit 14 Generationen abdeckt, das kann nur der Messias sein. Das ist das Argument, das Matthäus bringt und das betont er auch in diesem Vers 17 am Ende.
Mhm. Aus Unterhalb bei Köln. Grüß Gott, Frau Hamann.
Ja, grüß Gott. Ich möchte mich bei Herrn Krämer ganz herzlich bedanken für die Erklärung, für den Abschnitt da, die Geburt Jesu. Also diese Schwierigkeiten, die er aufzählt, die habe ich auch immer gehabt, wenn ich dieses Evangelium gehört habe. Genau diese Schwierigkeiten. Und ich bin ihm so dankbar, wenn er das mal erklären kann, dass das auch für einen normalen Mensch nachvollzogen werden kann. Ich bin ganz seiner Meinung, wenn er Maria entlassen hätte, heimlich, dass das, also genau den Gedanken, den der Krämer da verfolgt hat, den habe ich schon so lange und so öfter gehabt. Und dann finde ich das so wunderbar, dass da mal drüber gesprochen wird, damit man damit fertig wird. Ich danke Ihnen sehr.
Vielen Dank, Frau Hamann, für diesen Anruf. Ja, vielleicht können wir im Anschluss daran gleich nochmal auf dieses Problem zukommen. Es ist ja doch, wenn man sich die Geschichte anschaut, wird ja doch diese Geburtsgeschichte, zum Beispiel auch das Zweiflermotiv bei Josef ja durchweg fast als die desjenigen gelesen, der sich um eine mögliche Bestrafung Mariens als Ehebrecherin sorgt und so. Lesen wir da zu viel hinein? Haben wir, seit wir den Kanon haben, da vielleicht ein zu lukanisches Vorverständnis dieser Texte?
Ja, nun, das heißt, wir müssen den Text genau anschauen und das habe ich ja eben versucht. Und da habe ich gesagt, erstmals, es sind schon die ganze Atmosphäre, die etwas nicht gerade religiös, sondern ziemlich profan klingt. Aber das stört mehr oder weniger. Aber dann sehen wir ganz konkrete Aussagen, ganz konkrete Wörter, die kann man nicht im Sinne eines jüdischen Denkens deuten, sondern das ist gedeutet im Sinne von Heidenchristen, die vom Jüdischen keine Ahnung mehr haben.
Mhm. Mhm. Eine Verständnisfrage, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie davon ausgehen, dass die jungfräuliche Empfängnis bzw. Jungfrauengeburt bereits zur Zeit der Abfassung des Matthäus-Evangeliums bereits Gemeingut in den bei den Urchristen gewesen ist und in diesem Text jedenfalls für den Erweis der Messianität Jesu sowohl aus historischen als auch aus inneren Gründen der Textabsicht doch eher zweitrangig ist.
Nein, das heißt, ich bin überzeugt, dass das schon vor Matthäus unter den Christen bekannt gewesen ist. Mhm. Nur, dass die Urkirche gar kein Interesse daran gehabt hat, das an die große Glocke zu hängen. Denn wenn sie von der jungfräulichen Geburt Jesu gesprochen hätten, dann sagt, sie können euren Messias einsäuern.
Ein weiterer Anrufer hat uns erreicht, Herr Netter aus Eichstätt. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich weiß nicht, ob Herr Pater Krämer das schon erwähnt hat, aber ich habe nicht alles gehört, aber mir ist sowas eingefallen beim heiligen Josef. Vielleicht hat er, ja, hat er sich zurückgezogen, um dann in der Öffentlichkeit als der dazustehen, der seine Verlobte hat sitzen lassen mit dem Kind, dass das vielleicht so ein Beweggrund war.
Ich habe versucht zu zeigen oder zu verständlich zu machen, dass alle Hypothesen, die in der Richtung gehen, Josef habe einen Verdacht auf einen Ehebruch mit Maria, dass alle diese gegen den Text verstoßen. Das heißt, das sind Ausdrücke in diesem Text, die das gar nicht zulassen. Das heißt, wenn Josef ein Gerechter sein will, dann kann er nicht gütig sein und das alles vertuschen wollen. Und wenn er Angst hat, dann hat er eine richtige Angst oder hat das nur gemeint, naja, ich möchte mir nicht Hörner aufsetzen lassen. Also man muss den Text auch vollwertig sehen, denn wer den Text geschrieben hat, der hat ja nicht nur so halb ungefährlich etwas gedacht. Er hat etwas Konkretes gedacht und das hat er auch so ausgedrückt, wie man es zur damaligen Zeit wenigstens verstanden hat. Und darum ist es wichtig, dass wir all diese Einzelheiten des Textes uns genau anschauen und fragen, was setzen diese Ausdrücke denn voraus? Was ist die Situation des Josef? Und dann kann man also auf keinen Fall sagen, Josef hat einen Verdacht gehabt auf Ehebruch und jetzt wollte er sie einfach entlassen. Aber als gütiger Mensch hat er gesagt, naja, machen wir da nicht viel rum, machen wir das geheim. Das ging gar nicht.
Ja, vielen Dank.
Ja,
Herr Lettner, schön, für Ihren Anruf und Ihre Frage.
Dankeschön.
Alles Gute Ihnen, noch Wiederhören.
Gleichfalls, Wiederhören.
Und Frau Hamann hat noch einmal angerufen, sie möchte noch eine Frage stellen.
Ja, bitte.
Ja, Herr Krämer, ich störe mich immer so sehr an dem Satz. Und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Das hört sich ja an, als ob er sie hinterher erkannt hätte.
Ja.
Und dann können wir doch nicht mehr, sehen wir doch nicht mehr die Mutter Gottes, wie wir sie als jungfräulich verehren.
Da haben Sie ganz recht. Aber wir sind erst beim dritten Vortrag und es sind 6 vorgesehen.
Und Sie sprechen dann noch drüber.
Und im 5. Vortrag werden Sie ausführlich darüber hören.
Vielen herzlichen Dank. Dann freue ich mich auf die 9 Vorträge.
Mhm. Danke, Frau Hamann, nochmal. Auf Wiederhören.
Ja,
alles
wieder,
Gute,
ja.
Gottes Segen. Und Schwester Al-Werner hat uns erreicht aus Regensburg. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Mich stoßt der Gedanke von einem Priester, ein Jesuit, der sagte, es wäre eigentlich gar, für ihn gar kein Problem, wenn man, wenn Jesus der Sohn Josefs wäre, weil er würde den genauso als Messias ansehen, also seinem Glauben nach würde es nicht viel ausmachen.
Da haben Sie recht. Das heißt, auch den Juden hätte es nichts ausgemacht, wenn Jesus ein Sohn Josefs war. Aber er war es nicht und daher ist die Schwierigkeit entstanden. Und mit dieser Schwierigkeit musste die Urkirche zurechtkommen. Und weil die Juden ja ihr vorgeworfen haben, ihr mit eurem jungfräulich geborenen Messias, da kann doch gar nicht der Messias sein. Und darum die ganze Kindheitsgeschichte, die das sagen will, jawohl, er ist jungfräulich geboren, aber er ist ein Sohn David. Nicht, weil es Josef so wollte, sondern weil Gott es so bestimmt hat und hat den Josef die Vollmacht gegeben, diese Vaterrolle zu übernehmen. Das haben wir ja im Text gehört.
Ja, danke schön. Das ist sehr gut, dass ich da, weil ich da schon öfter dran gedacht habe. Danke.
Danke Ihnen sehr für den Anruf und für die Frage. Alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören. Gottes Segen. Ja, und auch heute hat uns Herr Hauler aus Passau erreicht. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich möchte auch etwas dazu sagen, und zwar eine Frage. Wie groß, wie weit war überhaupt in Israel dieses Gespräch mit der Geburt und mit Maria und so weiter verbreitet? Oder war das nur nach der Schrift und mit bei den...
Die Frage ist, die Jungfrauengeburt ist ja bei den Juden gar nicht entstanden. Die Juden haben ja keinen jungfräulich geborenen Messias erwartet. Aber die Christen haben einen solchen Messias, von dem sie wissen, dass er jungfräulich geboren ist. Sie haben ja das nicht erfunden. Und jetzt müssen sie kämpfen. Sie kämpfen eben gegen den Einwand. Die Juden sagen, dieser Jesus von Nazareth kann nicht der Messias sein. In Nazareth ist er aufgewachsen. Wir wissen, wenn der Messias kommt, weiß niemand, woher er kommt. Und er hat keine Anhörigen, keine Eltern kennt man, keine Geschwister kennt man, keine Kinder, keine Frau, gar nichts. Und jetzt kommt noch dazu, ihr Christen behauptet, er sei jungfräulich geboren. Ein jungfräulich geborener Messias. Das ist doch lächerlich, würden die Juden sagen. Also das ist keine Erfindung der Christen. Das ist eine riesige Schwierigkeit, mit der sie fertig werden müssen.
Aber nicht das ist meine Frage, sondern haben sich mit diesem Problem nur die Schriftgelehrten und nur die Juden, die an der Führung waren, beschäftigt oder auch das Volk? Es klingt so, dass das ganze Volk sich damit beschäftigt hätte.
Wie weit sich das ganze Volk damit beschäftigt hat? Sie hatten den Jesus abgelehnt und die Schriftgelehrten haben ihnen natürlich diese Argumente vorgetragen. Da kann nicht der Messias sein aus diesen beiden Gründen. Und die Christen haben sich dagegen verteidigen müssen. Also war das nicht in geheimer Kamera, wo die darüber gesprochen haben.
Vielen Dank für diese Frage.
Ja.
Alles Gute, Herr Haller. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Eine abschließende Frage, auch Ihre Deutung. geht ja von einer bestimmten Vorannahme aus, nämlich von der Annahme, dass der, wie man früher so sagte, Sitz im Leben dieses Evangeliums eine sehr frühe und sehr strikte Auseinandersetzung um die Messianität Jesu zwischen den Jesusjüngern und Israel gewesen ist.
Ja.
Und vielleicht können Sie noch einmal denjenigen, die jetzt nicht so in der traditionsgeschichtlichen Materie bewandert sind, noch mal kurz schildern, worauf sich diese Voraussetzung stützt.
Ja, diese Voraussetzung stützt sich darauf. Wenn man das Matthäusevangelium genau liest, und ich muss Ihnen gestehen, ich habe mich mit der Entstehungsgeschichte des Matthäusevangeliums von 1969 bis 1993 beschäftigt, bis ich soweit war, dass ich das alles durchschaut habe. Also eine ganz beachtliche Zeit. Ne? Und da muss man sagen, dass die Judenchristen, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, waren ja Juden. Sie haben sich von den Juden in nichts unterschieden, außer dass sie an Jesus als den Messias geglaubt haben. Im Übrigen haben sie das mosaische Gesetz gehalten, sind in den Tempel gegangen, sind in die Synagogen gegangen, alles. Sie haben sich nur zu Jesus bekannt, das war der einzige Unterschied. Und sie haben im Urevangelium, das kann man noch beim Markus-Evangelium ziemlich noch deutlich erkennen, haben sie im Urevangelium, haben sie also eine Geschichte Jesu geschrieben, aus dem sie alles herausgelassen haben, was die Juden hätte ärgern, was sie irritieren hätte können, was sie in Feindschaft, also in Opposition, sagen wir, zwingen hätte können. Das hat man alles gemieden. Die Heilige Schrift war ja nicht Evangelium in unserem heutigen Sinn. Es waren Berichte und Erzählungen über Jesus. Und da haben sie geglaubt, sie könnten also das Judentum für den Jesus Messias gewinnen. Das ist aber nicht gelungen, und zwar sehr schnell. Und die zweite Phase muss schon beginnen, um 5, die von mir zitierte Anmerkungen der alexandrinischen Texte, dass das Matthäusevangelium 8 Jahre nach der Himmelfahrt Jesu da war. Das heißt, diese erste Phase war sehr kurz. Die Juden haben einfach Jesus nicht angenommen. Und jetzt entsteht eine Diskussion. Ist er der Messias oder ist er nicht? Das ist die zweite Phase dieses Evangeliums. Und da sehen wir, da kommt jetzt auch die Kindheitsgeschichte hinein. Warum? Weil die Juden sagen, da kann nicht der Messias sein. Er ist in Nazareth aufgewachsen. Wir kennen seine Familie. Und wir wissen, die jüdische Tradition ist bezeugt. Wenn der Messias kommt, weiß niemand, wie sein Sohn David ist. Er wird in Bethlehem geboren. Aber man kennt keine Familie, man kennt keine Frau, keine Kinder, keine Eltern, nichts. Er ist da und er kommt als erwachsener Mensch. Nach der Geburt, heißt es bei den Schriftgelehrten, wird er entrückt. Wohin? Da haben sie spekuliert. Manche haben gesagt, in den Himmel, andere in die Wüste, andere haben gesagt, nach Rom. Verschiedene Möglichkeiten. Aber er kommt als erwachsener Mann ohne Anhang.
Vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag heute. Wir sind sehr gespannt auf die Fortsetzung, wie es nun weitergeht, wenn wir Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten dürften.
Himmlischer Vater, wir beschäftigen uns mit dem Matthäusevangelium, in dem wir auf wunderbare Weise die Auseinandersetzung der Urkirche mit dem Judentum hinsichtlich der jungfräulichen Geburt Jesu wegen seiner Messias beschäftigen. Wir glauben an dich, den Vater, wir glauben an den Sohn, wir glauben an den Heiligen Geist. Die göttliche Dreifaltigkeit, die hat die Kirche ja nicht erspekuliert, die hat die Kirche nicht aus Büchern gelernt, die hat sie aus Erfahrung kennengelernt. Der Vater in seiner Liebe hat den Sohn als unseren Retter gesandt. Er hat in seiner Treue zum Vater uns erlöst. Und als er von uns gegangen ist, hat er uns den Heiligen Geist gegeben, damit er die Kirche schützt, damit er die Kirche leitet, damit er ihr hilft, das Evangelium in dieser Welt zu predigen und richtig auch zu bewahren, dass es in der Echtheit seiner Inhalte bestehen bleibt. Diesen Glauben haben wir angenommen und wir bitten dich um den Segen, himmlischer Vater, mit Jesus Christus und dem Heiligen Geist, damit wir diesen Glauben bewahren, auch weiter in unserem Leben bis ans Ende, wo wir das dann sehen werden, was wir jetzt im Glauben annehmen. Da
Dazu segne uns die Dreieinigkeit, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.